Liebe Zuhörer unseres Radios, bei der Auslegung des zweiten Buches von Papst Benedikt Jesus von Nazareth behandeln wir das achte Kapitel. Es geht um die Verurteilung des Herrn, um seinen Kreuzestod. Und wir hatten gestern überraschend festgestellt, dass wenn man den Psalm 22 weiterbetet, aus dem ja dieser Schrei des Herrn am Kreuz entnommen ist, Eloi, Eloi, lema sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sind dann ganz wichtige Sätze, welche die alte Kirche auf die Universalisierung des Heils ausgelegt hat. Das heißt, dass alle Menschen die Erlösung erhalten sind und auf die Eucharistie hin. Es heißt nämlich dort, deine Treue preise ich in großer Gemeinde. Ich erfülle meine Gelübde vor denen, die Gott fürchten. Vers 26. Dann folgen, so der Papst, zwei weitere überraschende Elemente. Das Heil betrifft nicht nur den Betern, sondern wird zur Sättigung der Armen. Da kommt auch wahrscheinlich dann diese Anrufung her, Cibus panis pauperum, Brot der Armen. Mehr noch, alle Enden der Erde, heißt es in Vers 28, werden umkehren zu ihm, zum Herrn. Vor ihm werfen sich alle Stämme der Völker nieder. Die wertende Kirche hat aus diesen Versen der Sättigung der Armen das geheimnisvolle neue Mahl herausgehört, das der Herr ihnen in der Eucharistie geschenkt hat. Das heißt dann Eucharistie, Lobpreisung in Vers 26, Sättigung Vers 27 und Universalismus des Heils Vers 28 erscheinen als die große Erhörung von Gott her, die auf den Schrei Jesu antwortet. Das ist schon ziemlich gewagt, würde ich fast jetzt mal so sagen. Ich bin froh, dass die Väter der Kirche das so vorgedacht haben und uns gegeben haben. Auf diesen Schrei der Verlassenheit ist dann sozusagen diese Gabe des Herrn an alle in der Eucharistie und dass alle Menschen das Heil annehmen sollen, dass sie umkehren zum Herrn, die Antwort vom Vater her. Der zweite Grundtext, Jesaja 53, haben wir bereits im Zusammenhang des hohen priesterlichen Gebets Jesu behandelt. Auch hier wieder zitiert der Marius Reiser, der eine sorgfältige Analyse dieses geheimnisvollen Textes vorgelegt hat. Es ist das vierte Gottesknechtslied, bei deren Lektüre man wieder das Staunen der frühen Christenheit darüber erlernen kann, wie Zug um Zug der Weg Jesu Christi vorhergesagt ist. Also es wird da gesagt, dass er zwischen zwei Räubern stirbt, dass er dann das Licht ersieht, am Schluss, ganz am Ende. Das ist so eine dunkle, ja, schon ein Hinweis auf die Auferstehung. Zug um Zug wird der Weg Jesu Christi vorhergesagt. Der Prophet spricht als Evangelist. Deshalb hat man auch gesagt, Jesaja ist an dieser Stelle der fünfte Evangelist und er bringt die Passion des Herrn viel deutlicher sogar noch als die Evangelisten selbst, die sich ja da sehr zurückhalten. Da heißt es ganz nüchtern, sie nahmen ihn und kreuzigten ihn. Gehen wir jetzt zu einer kurzen Betrachtung der wesentlichen Elemente der Kreuzigungsgeschichte über. Zweiter Abschnitt, also Jesus am Kreuz, das erste Wort, Vater, vergib ihnen. Das erste Wort Jesu am Kreuz, fast noch während des Aktes der Kreuzigung gesprochen, ist eine Vergebungsbitte für diejenigen, die ihn so behandeln. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was der Herr in der Bergpredigt verkündigt hatte, vollzieht er hier selbst. Er kennt keinen Hass. Er ruft nicht nach Rache. Er bittet um Vergebung für die, die ihn ans Kreuz bringen und motiviert diese Bitte. Sie wissen nicht, was sie tun. Dieses Wort vom Nichtwissen kehrt dann in der Predigt des heiligen Petrus und der Apostelgeschichte wieder. Er erinnert die Masse, die sich nach der Heilung des Gelähmten in der Halle Salomos versammelt hatte, zunächst daran, dass sie, Zitat, den Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders gefordert hatte. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Nach dieser schmerzlichen Erinnerung, die schon zu seiner Pfingstpredigt gehört und die Menschen mitten ins Herz getroffen hat, fährt er fort. Nun, Brüder, ich weiß, ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ebenso wie eure Führer. Ihr habt aus Unwissenheit gehandelt, ihr wusstet nicht, was ihr tatet. Noch einmal erscheint das Motiv des Nichtwissens in einem autobiografischen Rückblick des heiligen Paulus. Er erinnert daran, dass er selbst Jesus, Zitat, früher lästerte, verfolgte und verhöhnte. Aber ich habe Erbarmen gefunden, denn ich habe im Nichtwissen gehandelt, im Unglauben. 1 Timotheus 1,13. im Hinblick auf sein früheres Selbstbewusstsein als perfekter Gesetzesschüler, der die Schrift kannte und erfüllte, ist dies ein hartes Wort. Er sagte, dass er bei den Füßen Gamaliels, das war damals der führende Theologe, kann man wohl sagen, gelernt hat. Er, der bei den besten Meistern in die Schule gegangen ist und sich selbst als wahren Schriftgelehrten ansehen durfte, muss rückblickend bekennen, dass er unwissend war. Aber es ist die Unwissenheit, die ihn gerettet hat und die ihn der Bekehrung und der Vergebung fähig machte. Freilich, dieses Miteinander von gelehrtem Wissen und tiefem Unwissen muss nachdenklich machen. Es zeigt die Problematik eines Wissens auf, das selbstherrlich bleibt und so nicht die Wahrheit selbst erreicht, die den Menschen umgestalten müsste. Also das Wissen allein erlöst keineswegs, das wird hier sehr deutlich. Wenn man immer sagt, ja, der Mann ist doch so intelligent, wie kann der so etwas tun? Das ist ein Fehlschluss. Noch einmal auf andere Weise erscheint dasselbe Ineinander von Wissen und Unverständnis in der Geschichte von den Weisen aus dem Morgenland. Die hohen Priester und Schriftgelehrten wissen ganz genau, wo der Messias geboren wird, nämlich in Bethlehem. Aber sie erkennen ihn nicht. Wissend bleiben sie blind. Wenn sie schon mal im Heiligen Land waren, dann wissen sie, dass von Bethlehem zu Jerusalem gerade ein Steinwurf ist. Da können sie am Sonntagnachmittag hinspazieren. Aber sie schauen nicht hin. Sie überprüfen das nicht. Sind zu faul, träge. Und die anderen kommen von weiß Gott woher und tun's. Also darauf kommt's an. Nicht um das viel Wissen. Es ist offenkundig, so der Papst weiter, dass dieses Miteinander von Wissen und Nichtwissen, von materieller Kenntnis und tiefem Unverstehen in allen Zeiten vorkommt. Insofern muss das Wort Jesu vom Nichtwissen mit seinen Anwendungen in den verschiedensten Situationen der Schrift gerade auch heutlich die vermeintlich Wissenden aufrütteln. Sind wir nicht gerade als Wissende blind? Sind wir nicht gerade durch unser Wissen unfähig, die Wahrheit selbst zu erkennen, die sich im Gewussten uns zuwenden möchte? Entziehen wir uns nicht dem Schmerz jener ins Herz treffenden Wahrheit, von der Petrus in der Pfingstpredigt gesprochen hat? Nicht Wissen mindert die Schuld und lässt den Weg zur Bekehrung offen. Dann kommt aber auch ein kluger Satz, aber es ist nicht einfach Entschuldigung, weil es nämlich auch eine Dumpfheit des Herzens verrät. Eine Dumpfheit des Herzens verrät, die sich dem Anspruch der Wahrheit verweigert. Umso mehr bleibt es für alle Zeiten und für alle Menschen ein Trost, dass der Herr sowohl bei den wirklich Nichtwissenden, nämlich seinen Henkern, wie bei den Wissenden, die ihn verurteilt haben, ihr Nichtwissen zum Grund der Bitte um Vergebung macht. Er sieht es als die Tür an, die uns der Bekehrung öffnen kann. Wir werden dann morgen auf die Verspottung des Herrn eingehen, aber das war jetzt zunächst eine sehr tiefe Auslegung des Wortes vom Papst, das Christus am Kreuz gesprochen hat, Vater, vergib ihnen. Und man merkt irgendwie auch selber, dass er ist ja ein Wissender wie kaum ein anderer. Es gibt Leute, die ihn mit Thomas von Aquin vergleichen, dass er immer auch, und das sagt jeder, der ihn näher kennt oder mit ihm Umgang hat, sich selber immer auch um diese Demut bemüht. Er tritt in einer unglaublichen Bescheidenheit auf, obwohl er für zwei oder drei gleichzeitig denken kann. Also wenn man ihm sein Wort zuwirft, das sagen die Leute, die ihn näher kennen, dann kann er das schon in allen Facetten ein theologisches Problem durchspielen. Ich möchte fast sagen, wie ein Computer, der eine dreifach schnellere Festplatte hat als die anderen. Und trotzdem ist der Mann so einfach, so demütig. Das sagt eigentlich jeder, der ihm begegnet. Insofern ist es sicher eine ganz große Gnade, dass ein Landsmann von uns auf diesem Stuhl Petri sitzt und dass er das Schiff der Kirche in dieser schwierigen Zeit zu leiten hat. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.